besondere Weise weiterzumachen. Und ich denke, mit dem, was ich heute Morgen sagen werde, werde ich manchen von euch etwas überraschen. Ich möchte über ein Kapitel in der Bibel sprechen, wo ihr wahrscheinlich noch nie etwas drüber gehört habt, und zwar aus dem Neuen Testament. Aber ganz kurz noch einmal zur Vorgeschichte. Wir haben, seit ich jetzt hier bin, sehr intensiv über das Thema Gemeinde gesprochen. Ihr merkt, das ist ein Thema, was mir auf dem Herzen ist, weil jahrhundertelange Kirchengeschichte das Verständnis für das, was Gemeinde wirklich ist, verdunkelt haben. Und wir haben uns angewöhnt, bestimmte Traditionen einzuhalten, und Leute kommen in einen Gottesdienst und erwarten, dass im Prinzip das Gleiche geschieht wie beim letzten Mal, bloß nicht zu viel anders, bloß nicht irgendwie mein inneres Denkgebäude umstürzen, bloß immer in den alten Linien bleiben. Und ich denke, es ist wichtig, die neutestamentliche Lehre von dem, was Gemeinde ist, immer wieder zu betonen. Wir haben intensiv gesprochen über die Gemeinde als Braut. Wir haben darüber gesprochen, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Die letzten drei Predigten waren das. Die Gemeinde als Haus, als Wohnstätte Gottes unter uns. Und dann hatten wir noch die Gemeinde als Familie. Haben auch einige Predigten darüber gehört. Es gibt noch einen Aspekt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben. Jesus hat die Gemeinde in die Welt gesandt und er hat gesagt, es wird euch nicht anders gehen als mir. Mich hat die Welt gehasst, mich hat die Welt abgelehnt, mich hat die Welt umgebracht und sie wird euch auch hassen, sie wird euch ablehnen. Die Gemeinde ist nicht in der Welt als eine Institution, die von der Regierung und von den Menschen immer nur als wohltuend wahrgenommen wird. Das ist auch das Richtige, und die Gemeinde hatte zum Beispiel in Jerusalem auch viele Freunde und Anhänger und sie wurde als positiv wahrgenommen. Auf der anderen Seite wird die Gemeinde aber verfolgt. Die Welt spürt, diese Leute da, die sind komisch, die sind anders, die glauben etwas anderes. Sie schwimmen nicht mit dem Strom, sondern sie schwimmen gegen den Strom. Die Gemeinde ist in die Welt gesandt und ist in die Welt hineingestellt in einen Kampf. Der letzte Aspekt, den ich gerne mit uns etwas intensiver behandeln möchte, am nächsten Sonntag machen wir aber eine Ausnahme, das Erntedankgottesdienst, ist die Gemeinde als Kämpferin. Die Gemeinde als Kämpferin. Die Gemeinde als eine Gruppe von Menschen, die nicht mit der Welt mitspielen, sondern die spüren, dass dieser Weltgeist anders ist als der Geist Christi. Sie stellen sich nicht der Welt gleich, sondern ändern sich um durch die Erneuerung ihres Sinnes, um zu verstehen, was Gott wirklich möchte. Es gab in der charismatischen Bewegung, aus der ich ja herauskomme, diese Gemeinde hier nicht, aber ich komme da heraus, jahrelang eine große Debatte über ein Thema, an dem ich damals ein bisschen zerbrochen bin. Ich gehe jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Ich weiß noch, als dieses Thema rauskam, der geistliche Kampf. Geistlicher Kampf, das war vor 20 Jahren ein ganz großes Thema in unserer Bewegung. In vielen Gemeinden wurden ständig Dämonen ausgetrieben und wurde Satan gebunden. Die Fenster wurden aufgemacht, er wurde rausgescheucht. Und es passierten so Dinge, mit denen ich nicht mitgehen konnte, weil ich sie von der Schrift nicht als gedeckt sah. Es war eine ganz harte Zeit, durch die ich damals gegangen bin, eine echte Krise. Und ich habe damals ein wunderbares Buch gelesen, das hieß Kampf auf drei Ebenen von Franz Frangipane. Und durch dieses Buch habe ich ein neues Verständnis von dem bekommen, was das ist. Unabhängig von dieser ganzen Frage mit dem geistlichen Kampf gilt es festzustellen heute Morgen, die Gemeinde steht in einem Kampf in dieser Welt. Diesen Kampf suchen wir uns nicht aus, den wollen wir auch nicht unbedingt, sondern der ist da. Das gehört zu unserem Wesen. Und über dieses Wesen des Kampfes möchte ich mit euch heute sprechen, anhand eines Kapitels in der Bibel, das unglaublich ungewöhnlich ist. Und nur wenn ich daran denke, dann stellen sich mir jetzt auch schon die Nackenhaare hoch. Lasst euch mal überraschen, wir machen jetzt weiter. Und zwar, Offenbarung Kapitel 12. Ich möchte euch heute Morgen ein Verständnis geben und eine Einführung in ein beiseite gestelltes oder an der Seite liegen gelassenes Buch der Bibel, nämlich das Buch der Offenbarung. Die Offenbarung ist oder beschreibt uns in 22 Kapiteln die Zeit von Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung bis zu seinem Wiederkommen, und sie wirft noch einen Blick hinein in die ewige neue Welt, in die wir hineingerettet worden sind. Und das 12. Kapitel in der Offenbarung ist gewissermaßen die Zusammenfassung von allen 22 Kapiteln. Wir werden also in diesem Kapitel den ganzen Abriss finden von dem, was Jesus für uns getan hat, bis er wiederkommen wird. Und das ist geprägt von Kampf. In der Offenbarung wird gekämpft. In der Offenbarung ist ein Kampf zwischen Gott und dem Drachen, dem Teufel, zwischen Jesus und dem Antichrist, zwischen dem Heiligen Geist und den Geistern dieser Welt. Uns ist kein Rosengarten versprochen. Die Gemeinde ist nicht hier in der Welt, um sich gut einzurichten und um zu kuscheln und Freude und immer nur gute Tage zu haben. Die Gemeinde ist in dieser Welt wirklich in einem Kampf. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich weiß auch, dass vor unserer Gemeinde hier in dieser Stadt ein Kampf ist. Und ich möchte mich diesem Kampf stellen. Ich möchte wach sein. Ich möchte spüren, was der Geist der Gemeinde heute sagt. Wir machen das so, ich möchte mit euch das ganze Kapitel einfach einmal nur lesen. Und dann fangen wir nochmal von vorne an und schauen uns das im Einzelnen an. Es beginnt schon mit einem großen Zeichen. Die Tatsache, dass Johannes schreibt, es erschien ein großes Zeichen im Himmel, macht deutlich, dass das, was jetzt kommt, nicht nur ein Unterkapitel ist, sondern etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringen möchte, was mit dem Buch zusammenhängt. Okay. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, ein Weib, das mit der Sonne umkleidet war. Der Mond war unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war gute Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und Kindesnöten. Dann erschien plötzlich noch ein anderes Zeichen im Himmel, ein großer feuerroter Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Königskronen auf seinen Köpfen. Sein Schweif fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels weg und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das Weib, die in Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker mit eisernem Stab weiden soll. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Da floh das Weib in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, um sich dort 1260 Tage lang ernähren zu lassen. Es erhob sich dann ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften, doch gewannen sie den Sieg nicht. Und ihres Bleibens war nicht länger im Himmel. So wurde denn der große Drache, die alte Schlange, die der Teufel und Satan heißt, der Verführer des ganzen Erdkreises, auf die Erde hinabgestürzt, und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten. Denn hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagt hat bei Tag und bei Nacht. Diese haben ihn um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freuet euch, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt, wehe aber der Erde und dem Meer. Denn der Teufel ist nun zu euch hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit noch kurz bemessen ist. Als nun der Drache sich auf die Erde hinabgestürzt sah, verfolgte er das Weib, das den Knaben geboren hatte. Da wurden dem Weib die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, wo sie fern vom Anblick der Schlange eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt wird. Da spie die Schlange aus ihrem Rachen Wasser hinter dem Weib her wie einen Strom, um sie durch die Flut wegzuschwemmen. Doch die Erde kam dem Weibe zu Hilfe, indem sie ihren Mund auftat und den Strom verschluckte, den der Drache aus seinem Rachen ausgespien hatte. Da geriet der Drache in Wut gegen das Weib und ging hin, um Krieg mit den übrigen ihres Samens zu führen, mit uns. Nämlich mit denen, die Gottes Gebote beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Liebe Geschwister, für mich ist das ein gewaltiges Kapitel. Es erschüttert mich. Und es erschüttert mich, wenn ich unsere Geschichte anschaue, die Geschichte unseres deutschen Landes, die Geschichte unserer Welt, die geprägt ist von Kriegen und Kriegsgeschrei. Wir sind auf einer Insel der Seligen hier in Rheda-Wiedenbrück. Es geht uns so gut. Und selbst mit einem Mindestlohn kann man noch zumindest überleben. Das können andere Menschen nicht in anderen Völkern. Ich will da nicht auf Einzelheiten eingehen, ihr wisst das selbst. Aber unsere Welt ist eine Welt in Kriegen, in Traurigkeit, in Angst, in Bedrängnis, in Hungersnöten, in Pestilenz. Allein durch den schwarzen Tod im 14. Jahrhundert, durch die Pest sind 20 Millionen Menschen umgekommen, hinweggerafft, einer nach dem anderen. Und es wird uns auch in der Zukunft nicht besser gehen. Die Zeiten werden schlechter werden. Wir werden in Zeiten hineinkommen, dass wir uns schütteln. Wir haben es so lange gut gehabt, das wird nicht immer so weitergehen. Lass uns bewusst sein, dass wir in einem Kampf stehen. Dieser Kampf wird in diesem Kapitel symbolisiert. Und wir schauen uns mal die Einzelheiten jetzt noch an. Ich gucke hier einfach mal nach vorne und mache mit der Präsentation hier weiter. Also, das Weib mit der Sonne umkleidet, mit einer Krone von 12 Sternen. Das nächste Bild mal bitte. Da sehen wir so ein Bild im Internet, habe ich das gefunden. Da sehen wir so eine Frau und dahinter ist dieser Drache. Bitte stört euch nicht an den Bildern, die ich euch zeige, die haben alle so eine Eigenart. Aber wie willst du eine geistliche Wirklichkeit auch in einem Bild darstellen? Wer ist diese Frau? Ich will es euch sagen, da haben die Theologen lange geforscht. Ich will es euch sagen, was ich darunter verstehe. Diese Frau ist das auf Christus, auf ihren Messias wartende Israel. Ist die Volksgemeinde derer, die angefangen von Abraham, Jakob und Isaak, weitergehend mit Mose und der Gemeinde und Josua, weitergehend mit den Propheten, bis in Jesu Zeit gewartet haben und gesagt haben, Messias, wann kommst du wieder? Wann rettest du Israel? Diese Frau wartet auf ihren Messias. Und auch im neuen Bund geht sie dann ein in die Gemeinde. Sie existiert weiter als Israel, als Volk, mit dem Gott eine eigene Geschichte hat. Sie existiert aber auch in der Gemeinde, die aus Juden und Griechen und aus Völkern aller Nationen besteht. Das ist diese Frau. Und jetzt das Bild zurück nochmal. Und sie war gute Hoffnung und sie schrie in ihren Geburtsschmerzen in Kindesnöten. Wer ist derjenige, der von dieser Frau geboren worden ist? Stopp, jetzt machen wir ganz kurz nochmal. Und dann sah ich plötzlich das andere Zeichen im Himmel, ein großer feuerroter Drache mit 7 Köpfen, 10 Hörnern. Das drückt die Machtfülle aus, die dem Widersacher Gottes gegeben ist. Ich denke, da brauchen wir nicht lange überlegen. Aber was macht dieser Drache? Was macht Satan? Er stellt sich vor das Weib. Er steht regelrecht, stellt euch das vor, eine Frau ist dabei, ein Kind zu bekommen und vor ihr steht jemand, der viel mächtiger ist als sie in dem Moment und sie verschlingen könnte und wartet darauf. Er ist nicht interessiert, und das ist das Besondere, an der Frau. Er ist interessiert an dem, was sie zur Welt bringen wird. Er ist interessiert an dem Kind. Er will das Kind verschlingen, nicht die Frau. Weil das Kind ist ein besonderes Kind. Es ist Gott in Menschengestalt. Es ist Jesus, der auf die Erde kam, um sich gegen die Macht des Teufels zu stellen. Er stand vor dem Weib, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu verschlingen. Das nächste Bild. Das nächste Bild. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker mit eisernem Stab weiden soll. Und ihr Kind, ganz einfach, lapidar, da wird nicht gekämpft, der Drachen steht da, ohnmächtig. Er, der scheinbar alle Macht hatte, muss ohnmächtig zusehen, wie das Kind zu Gott und zu seinem Thron entrückt wurde. Wie mit einem mächtigen Zeitraffer, wie das ganze Evangelium, Jesu Kommen auf die Welt, seine guten Werke, seine Liebe zu den Menschen, sein Leiden, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung wird in einem Satz zusammengefasst. Ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Warum? Weil er der Sieger ist, weil er überwunden hat. Da floh das Weib in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, um sich dort 1260 Tage lang ernähren zu lassen. Über die 1260 Tage sprechen wir etwas später. Das nächste Bild. Hier sehen wir einfach so ein kleines Bild. Ich hoffe, es kommt euch nicht zu frivol vor. Da ist das Weib. Aber achtet auf das Besondere. Hier ist das Kind. Das Kind wird zur Welt gebracht. Und hier ist der Drache. Und er hat keine Chance. Das Kind ist entrückt worden. Jesus, das nächste Bild, Jesus ist entrückt worden auf den Thron und Jesus ist in Kontrolle und Jesus ist der Herr der Endzeit. Das Lamm in der Offenbarung ist dasjenige, welches in der Lage war, die sieben Siegel zu öffnen. Und durch diese sieben geöffneten Siegel in der Offenbarung wurde die Zeit der Endzeit freigesetzt und entfaltet. Und das Lamm, Jesus, ist der Herr der Endzeit. Wir gehen jetzt mal weiter. Es erhob sich ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Aber sie gewannen den Sieg nicht und ihres Bleibens, jetzt kommt was Besonderes, war nicht länger im Himmel. Jetzt wird der Teufel mit allen Worten beschrieben, die es in der Heiligen Schrift gibt. Der Drache, die Schlange, alle diese Worte haben Urbedeutungen in der Völkergeschichte. Satan ist ein ganz altes hebräisches Wort, der Verführer des ganzen Erdkreises. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Das nächste Bild, da sehen wir einfach so ein Bild, wie Satan und seine Engel auf die Erde gestürzt werden. Noch im alten Bund lesen wir bei Hiob, dass Satan vor Gott erscheinen konnte. Und das war immer seine Strategie. Zuerst beobachtet er die Heiligen, bringt sie dazu zu sündigen und dann geht er zu Gott und sagt, guck mal, sie haben gesündigt und dann wird er ihr Ankläger. Nach diesem Muster hat der Böse immer gehandelt. Aber jetzt passiert etwas Gigantisches. Als Jesus auf der Erde war und seine Jünger aussandte in die Dörfer, um das Reich Gottes zu predigen, da kamen sie zurück und berichteten Jesus, was sie erlebt hatten. Und da sagte der Herr dieses Wort, während ihr unterwegs wart, sah ich, wie der Satan hinabgestürzt war vom Himmel auf die Erde. Als Jesus Christus am Kreuz starb, ist etwas Mächtiges passiert. Satan verlor seine Lichtgestalt und wurde in die Geisteswelt unserer Erde verbannt und gebunden an diese Erde. Er hat keinen Zutritt mehr, seit Jesus am Kreuz gestorben ist, zu Gott, sondern er agiert im sogenannten Lufthimmel, um die Heiligen weiter zu verführen. Das nächste Bild. Jetzt ist nämlich das Heil, die Macht und die Königsherrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten. Hinabgestürzt ist der Ankläger unserer Brüder und Schwestern, wie wir heute wissen, nämlich der Ankläger der Gemeinde, der Ankläger von dir und mir. Und er hat keine Chance mehr. Im Himmel ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und dorthin hat nichts Böses Zutritt. Er kann uns nicht mehr anklagen vor Gott. Francis Frangipane sagt aber, Satan klagt uns an durcheinander. Wir Christen, wir klagen einander an. Wir schimpfen aufeinander. Wir kommen miteinander nicht klar und sind böse oder ungeduldig miteinander. Das ist seine Strategie, wie er die Gemeinde heute verfolgen kann. Aber wir haben durch die Gnade Jesu, um des Blutes des Lammes willen, durch das Wort unseres Zeugnisses, das, was wir Menschen sagen, wie wir in dieser Welt eintreten, für Jesus und für seine Liebe zu uns. Und wir haben unser Leben nicht geliebt bis zum Tod. Jesus ist für uns nicht nur eine Möglichkeit, um ein nettes Leben zu haben und in den Himmel zu kommen, sondern Jesus hat uns erobert. Er hat mich erobert und er hat uns erobert. Und wir gehören ihm. Und wir lieben unser Leben nicht bis zum Tod, sondern wir geben unser Leben hin. Das haben wir ausgedrückt durch die Taufe. Die Taufe bedeutet, ich gebe mein Leben hin, ich sterbe mit Christus, damit Christus durch mich durch mich leben kann. Freut euch, ihr Himmel, und ihr in ihnen wohnt. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist nun zu euch, zu uns hinabgekommen und hegt gewaltige Wut, weil er weiß, dass seine Zeit noch kurz bemessen ist. Das nächste Bild. Ja, und hier wird dem Weib die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Städte flöge, wo sie fern vom Anblick der Schlange eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, ich komme gleich darauf zurück, ernährt wird und so weiter. Die Erde kam dem Weibe zu Hilfe, indem sie ihren Mund auftat und den Strom verschluckte, und der Drache gerät in Wut gegen das Weib und kämpft, oder er führt Krieg mit den übrigen ihres Samens. Das nächste Bild, da sehen wir das nochmal. Die Frau ist in der Wüste und wir sehen hier aber ein Angesicht. Dieses Angesicht ist die Wüste, und in der Bibel hat die Wüste auch eine besondere Bedeutung. Sie ist der Ort der Bewahrung. Als Israel durch die Wüste wanderte, wurde es von Gott bewahrt. Hier sehen wir, wie der Satan Wasser speien will, aber das Wasser wird verschluckt. Die Gemeinde lebt auf der einen Seite im Krieg, auf der anderen Seite ist sie bewahrt. Das nächste Bild. Im Alten Testament gibt es zwei wunderbare Bibelstellen, wo Israel verflucht werden soll von den Moabitern, und Bileam, dieser prophetische, ungehorsame Diener Gottes, soll Israel verfluchen, aber Gott legt einen Segen in seinen Mund und er lässt sagen, gegen die Nachkommen Jakobs hilft keine Verwünschung. Kein Zauberspruch kann Israel etwas anhaben. Gott spricht mit diesem Volk, wann er es will, und zeigt ihm, was er vorhat. Israel steht auf wie ein Löwe. Es erhebt sich wie eine Löwin. Wie schön sind eure Zelte, ihr Nachkommen Jakobs. Wie prächtig eure Wohnungen, ihr Israeliten. Wie weite Täler liegen sie da, wie Gärten am Fluss. Sie stehen wie Aloe-Bäume, die der Herr gepflanzt hat, und wie Zedern am Bach. So sieht Gott uns. Gott bewahrt uns, auch wenn wir im Krieg sind und mit dem Teufel zu tun haben. Wir leben trotzdem in einer Zeit der Bewahrung und warten auf den Sieg. Das nächste Bild. So, gehen wir mal jetzt einen Schritt weiter. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen dieses Kapitel euch habe darstellen können. Ihr könnt es noch einmal nachlesen, denn die Unterlagen schicke ich euch wie üblich ja zu. Schauen wir noch mal ganz kurz. Offenbarung 12 ist das Kapitel des Weltkampfes. Da wird nur gekämpft. Der Drache kämpft gegen die Frau in Vers 4. Gott kämpft gegen Satan in Vers 5. Michael kämpft gegen Satan in Vers 7. Gott gegen den Ankläger der Brüder in Vers 10. Dann kämpft Satan wieder gegen die Gemeinde, dann der Drache gegen das Weib und der Drache gegen die Zeugen Jesu. So sehen wir, wie der Kampf wirklich unsere ganze Welt durchdringt. Das nächste Bild. Das möchte ich uns mal hier so an einer Folie darstellen, die ich erstellt habe. Dies hier, die grüne Linie, ist die Zeitachse. Das ist die Zeitlinie. Und sie wird dargestellt, hier ist das Kreuz, hier ist das Alte Testament, Ab hier beginnt das Neue Testament und hier ist die Wiederkunft Jesu. Diese ganze Strecke von Jesu Auferweckung bis zu seiner Wiederkunft wird in der Offenbarung in drei verschiedenen Zeiten uns ausgedrückt. Einmal, manchmal heißt es 3,5 Jahre, dann heißt es 1260 Tage, das ist genau die gleiche Zeit, und dann heißt es 2 Zeiten, 1 Zeit und 1/2 Zeit. In jedem Fall ist damit zum Ausdruck gebracht, die Zeit zwischen Jesu Tod am Kreuz und seiner Wiederkunft. In der Regel wird 3,5 Jahre gesagt, wenn es um die Zeit des Antichristen geht, nämlich in böser Weise. Und 1260 wird gebraucht, wenn es um die Zeit der Bewahrung geht. Aber es ist immer der gleiche Zeitabschnitt. So, hier sehen wir Satan, der noch im Himmel war und uns Menschen verklagen konnte. Als Jesus am Kreuz starb, ist er hinabgestürzt auf die Erde. Der Widersacher der bluterkauften Gemeinde Jesu. Hier im Alten Testament sehen wir das Weib, das messianische Gottesvolk, nämlich die, die wirklich an Gott festgehalten haben, nicht nur die Nation Israel, sondern die Gläubigen in Israel. Und das geht weiter und setzt sich fort und die übrigen ihres Samens, haben wir vorhin gelesen. Satan kämpft gegen die Gemeinde, die übrigen ihres Samens, die nämlich, die Gemeinde ist hervorgegangen aus dem Volk Israel, nämlich das gesamte Gottesvolk. Da ist der Satanssturz und da ist die Intronisierung Jesu, denn das Kind konnte von der Schlange nicht gefressen werden, weil das Kind war Gott, war Jesus. Und Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Das nächste Bild. Ja, damit möchte ich zum Schluss kommen. Die Gemeinde im Kampf. Schauen wir uns einfach mal ganz kurz die Bedeutung all dessen an, was ich bis jetzt gesagt habe. Dass wir in einem Kampf stehen. Mit unserer Seele, mit unserem Körper, mit unserem Glauben. Ist eine brutale, unleugbare und tägliche Realität. Was der Teufel möchte, der möchte uns einlullen und möchte so tun, als wenn alles in Ordnung wäre. Wieso, du bist doch in einer Gemeinde, ihr habt doch wunderbare Räumlichkeiten, ihr kommt zusammen, ihr singt Loblieder, ihr esst zusammen, es geht euch gut. Aber in dem Moment, wo wir die Welt wahrnehmen als das, was sie ist, nämlich verloren und in der Hand des Bösen, in dem Moment wird aus unserer Gotteskindschaft ein Kampf, ein täglicher Kampf. Wenn Jesus verfolgt wurde, dann werden auch wir verfolgt. Wenn er gehasst und abgelehnt wurde, dann auch wir. Eine wichtige Sache ist, die Finsternismacht hat kein Problem, wenn wir uns hier am Sonntagmorgen treffen. Der Teufel ist da draußen oder er guckt uns zu und er sagt sich, okay, bleib doch da. Macht eine gute Zeit. Seid zu Hause, guckt euch schöne Videos an von Benny Hinn oder und so weiter. Fromme Videos, fromme schöne Filme, lest in der Bibel, betet, aber nicht zu viel. Singt ein paar Loblieder, aber nicht zu viel. Nehmt sie vor allen Dingen nicht so ernst. Man kann es ja auch übertreiben. Aber der Satan hat etwas dagegen, wenn wir das Zeugnis Jesu vor den Menschen bekennen. Er hat eine ganze Menge dagegen, wenn wir offensiv der Welt sagen, dass sie im Argen ist. Er hat total etwas dagegen, wenn ich am kommenden Dienstagabend bei mir in Bielefeld mit meinen Migranten, Türken, Arabern und sonstigen lieben jungen Männern mich zusammentreffe und 2 Gäste eingeladen habe und diese Gäste werden ein Zeugnis von Jesus sagen. Und sie werden sagen, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Und wenn dann diese Jungen nach Hause gehen und ihren Eltern das mitteilen, was sie am Dienstag gehört haben, dann rufen die Eltern mich einen Tag später an und sagen, der Koran wäre schlecht gemacht worden. am Dienstagabend wird gekämpft. Da kämpfe ich, da stehe ich mitten im Kampf und gebe meinen guten Namen her, dass er in den Schmutz gezerrt wird, weil ich irgendwann auch dann zugebe, dass ich an Jesus glaube, nicht an Mohammed. Das ist Kampf. Und ich wünsche uns allen diesen Kampf. Ich wünsche uns allen, dass wir keinen Rückzieher machen, dass wir nicht klein beigeben, sondern dass wir dort, wo wir stehen, sagen, wer Jesus ist und dass das Leben hier auf der Erde mal ein Ende haben wird. Dass vielleicht Angela Merkel mit Steinmeier und Co. noch einmal alles gut richten können für 4 Jahre. Aber es wird nicht ewig gut gehen, es wird nicht immer gut gehen. Und ich sage das besonders euch jungen Leuten, denn ihr werdet es erleben. Ihr werdet es erleben. Ich komme aus einer Zeit totalen Friedens. Mein ganzes Leben bisher ist eine Zeit des Friedens gewesen. Aber ich ahne und ich spüre, dass sich Gewitterwolken am Horizont zusammenbrauen. Was die Finsternis macht, hasst, ist das Zeugnis der Gemeinde Jesu. Wenn die Gemeinde Jesu die frommen Räume verlässt und dorthin geht, wo sie steht, am Arbeitsplatz, in der Schule und überall, wo wir sind, und sagt, was sie wirklich glaubt. Aber er hat überwunden. Wir wissen, es wird alles gut werden. Wir wissen, es wird alles gut werden. Nächstes Bild. Die Gemeinde ist im Sieg. Der Sieger, das ist Jesus. Und wir leben im Sieg. Wir sind auch mit ihm Sieger. Ich finde es so schön, dass die Gemeinde weiblich dargestellt wird. Es ist die Gemeinde und sie ist die Siegerin, Brüder und Schwestern zusammengenommen und Kinder. Ich möchte besonders für euch Kinder beten, dass ihr in euren Schulen und wo ihr mit anderen Kindern zusammen seid, auch Jesus erlebt und mit Jesus Gemeinschaft habt. Ich möchte es bitten für euch als junge Leute, die ihr, denke ich mal, je länger, desto mehr auch im Kampf stehen werdet, dass ihr bestehen könnt. Amen.